Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Jessica Stromberg herzlich willkommen. Die Koalition hat einen Kompromiss gefunden für ein neues Wohnungseigentumsgesetz. Das ist ein sehr relevantes Thema für alle, die eine eigene Wohnung in einem Mehrfamilienhaus haben und dort zusammen mit anderen Eigentümern über ihr gemeinsames Wohnumfeld entscheiden. Über den Kompromiss sprechen wir gleich. Es gibt hohe Erwartungen an den Autogipfel heute im Kanzleramt. Doch was ist zu erwarten und was macht auch Sinn? Dem gehen wir nach und ebenso der Frage, wie wichtig ist eigentlich die Gaspipeline Nord Stream 2 für die russische Wirtschaft. Ob Ladestationen für Elektroautos in der Tiefgarage oder Einbau eines Aufzugs, dafür brauchen Wohnungseigentümer momentan die Zustimmung der Miteigentümer und sie brauchen auch einen guten Fremdverwalter, der nicht gegen, sondern für sie arbeitet. Das neue Wohnungseigentumsrecht sieht eine Neuregelung vor, die dringend auch nötig ist. Das aktuelle Gesetz ist von 1951. Über den Kompromiss der Koalition habe ich vor der Sendung gesprochen mit Gabriele Heinrich von der Eigentümerinteressenvertretung Wohnen im Eigentum. Ja, die Eigentümergemeinschaften beauftragen ja Unternehmen mit der Verwaltung ihres Gemeinschaftseigentums. Bei Neubauten sind es dann oft die Bauträger, die dieses Unternehmen einführen. Und es knirscht nicht selten in diesem Verhältnis. Der ursprüngliche Entwurf sah eine Erweiterung der Rechte der Fremdverwalter vor. Meine erste Frage an Gabriele Heinrich: Wie ist es nun?
Im Gesetzentwurf sollte die Stellung des Verwalters sehr gestärkt werden. Und das ist jetzt in den Verhandlungen zwischen CDU und SPD zurückgenommen worden. Die Bundestagsfraktionen haben sich auf umfassende Änderungen am WEG-Gesetz geeinigt. Und zwar soll zum Beispiel der Verwalter nur noch wenig eigenständig entscheiden dürfen. Also nur noch Maßnahmen von untergeordneter Bedeutung und die eben keine gewichtigen finanziellen Auswirkungen für die Wohnungseigentümer haben. Für alles andere soll er einen Beschluss der Wohnungseigentümer benötigen. Darüber hinaus sollen die Wohnungseigentümer aber die Rechte und Pflichten des Verwalters erweitern oder auch einschränken können, je nachdem, wie es in ihrer WEG am sinnvollsten ist. Und das ist eben auch neu. Und dann
vielleicht kann man an der Stelle mal kurz einhaken. Also das, was Sie jetzt beschrieben haben, ist das Binnenverhältnis. Das beschreibt also das Verhältnis zwischen den Eigentümern und dem Fremdverwalter. Jetzt tritt der Fremdverwalter ja auch nach außen auf, wenn er zum Beispiel einen Auftrag vergibt für das Rasenmähen oder Versicherungsverträge abschließt, Wartungsverträge abschließt und so weiter. Da sah der ursprüngliche Gesetzentwurf ja vor, dass der Fremdverwalter da mehr Rechte eingeräumt bekommt und sogar Kredite aufnehmen kann. Wie ist das denn jetzt geregelt und ist das in Ihrem Sinne?
Es ist etwas eingeschränkt worden. Also ein Verwalter soll jetzt keine Kredite mehr aufnehmen können und auch keine Grundstücksverkäufe in Angriff nehmen können. Das nicht. Ansonsten gilt aber die unbeschränkte Vertretungsmacht nach außen weiterhin. Man hofft jetzt, so wurde mir gesagt, dass durch die sehr starke Einschränkung im Innenverhältnis der Missbrauch verhindert wird. Außerdem ist es so, dass die Verwalter erleichtert abberufen werden können sollen und auch die Verwalterverträge nun, das ist neu, erleichtert gekündigt werden sollen. Diese beiden Punkte und der dritte, dass die einzelnen Wohnungseigentümer weiterhin einen Schadensersatzanspruch gegenüber dem Verwalter behalten, dass das alles Maßnahmen sind, die verhindern, dass der Verwalter seine unbeschränkte Vertretungsmacht nach außen missbraucht.
Wie schätzen Sie das denn ein? Also wenn zum Beispiel so ein Verwalter, der sehr viele Handwerksunternehmen in der Hand hat, mit denen möglicherweise auch sehr eng kooperiert, dann diese Unternehmen auch gerne beschäftigt zu vielleicht Preisen, die nicht ganz im Interesse der Eigentümer sind. Ist diese Möglichkeit nun jetzt eingeschränkt oder eher nicht?
Es kommt darauf an. Es kommt natürlich darauf an, wie aktiv die Wohnungseigentümergemeinschaft ist. Es soll ja auch jetzt der Verwaltungsbeirat zum Kontrollorgan aufgewertet werden. Also es soll jetzt im Gesetz drinstehen, dass der Verwaltungsbeirat den Verwalter bei seinen Aufgaben unterstützt und kontrolliert. Das ist neu. Und außerdem soll der Verwaltungsbeirat auch den Verwalter verklagen können, also ein Klagerecht erhalten. Und das denke ich schon, wenn die Wohnungseigentümergemeinschaft da entsprechend aktiv ist und fit ist, das auch wirklich eingeschränkt oder verhindert werden kann.
Eigentümergemeinschaften können ja generell sehr unterschiedlich aussehen. Also da gibt es Häuser, in denen ein Investor die Mehrheit hat und Entscheidungen durchsetzen kann, wie zum Beispiel Luxussanierung, die dann eine Minderheit finanziell überfordern können. Bis dahin, dass die dann sogar ihr Eigentum aufgeben müssen, weil sie die Maßnahmen nicht mehr mittragen können. Oder das andere Extrem, eine Mehrheit ist sich einig über eine energetische Sanierung oder den Einbau eines Fahrstuhls und Miteigentümer blockieren das. Ist der Interessenausgleich in der Novelle jetzt hergestellt?
Ja, man hat jetzt noch eingefügt, dass es eine Härtefallregelung geben soll. Das heißt, dass wenn es einen Beschluss gibt, der Wohnungseigentümer finanziell unangemessen benachteiligt, dass sie da gerichtlich gegen vorgehen können. Ja, das ist eine gewisse Hilfe. Und das andere ist eben, dass eben nur diejenigen eine Maßnahme bezahlen, die sie auch tatsächlich wollen. Also es wird jetzt bezüglich der baulichen Maßnahmen gibt es jetzt drei Regelungen. Das eine ist, sind die sogenannten privilegierten Maßnahmen. Da gehören Maßnahmen zur Barrierefreiheit dazu, zur E-Mobilität oder zum Einbruchschutz. Und da hat jeder Wohnungseigentümer einen Anspruch drauf, die umsetzen zu können. Dann die zweiten Maßnahmen ist, das heißt, wenn es eine Mehrheit in der Eigentümerversammlung gibt, dass dann diejenigen, die dafür gestimmt haben, entsprechend dann und bereit sind, diese Maßnahmen zu zahlen, dass die dann auch entsprechend diese Maßnahmen erhalten. Das ist so eine Art Koalition der Willigen. Das heißt, diejenigen, die nicht wollen, auch dagegen stimmen, die müssen dann auch nicht für diese Maßnahmen zahlen. Und der dritte, es müssen alle eine Maßnahme zahlen. Das betrifft dann besonders energetische Maßnahmen. Wenn 2/3 für die Maßnahmen gestimmt haben und mehr als die Hälfte der Miteigentumsanteile vertreten sind.
Sie nannten das Stichwort E-Mobilität vorhin schon. Jetzt soll jeder einzelne Wohnungseigentümer oder Eigentümerin auf eigene Kosten eine Lademöglichkeit für Elektroautos einbauen können. Kann es jetzt dann also mit der E-Mobilität losgehen? Das war ja auch einer der großen Hürden bislang.
Angeblich schon. Also das Gesetz soll ja, wenn alles so seinen Weg geht, schon ab dem 1. November jetzt gelten. Und zwar mit dem Argument, also diese kurzfristige Einführung wird mit dem Argument vertreten, dass dann die Wohnungseigentümer jetzt noch schnell handeln könnten, um zum Beispiel die Mehrwertsteuer mitzunehmen oder auch um entsprechende Fördermittel, die vielleicht Ende des Jahres auslaufen, dann auch noch mit nutzen zu können.
Gabriele Heinrich von der Eigentümerinteressenvertretung Wohnen im Eigentum zum Kompromiss über das neue Wohnungseigentumsrecht und eine ausführlichere Fassung des Gesprächs finden Sie bei uns auch auf der Homepage. Unter anderem auch zur Frage, ob die neue Regelung zu strategischem Abstimmen führen könnte. Kaum eine Branche hat die Corona-Krise so heftig getroffen wie das Gastgewerbe. Restaurants, Hotels, Diskotheken mussten schließen, können auch weiterhin nur eingeschränkt ihre Dienstleistungen zum Teil anbieten. Und vor allem, anders als in anderen Branchen, lässt sich der ausgefallene Konsum ja nicht nachholen. Und ein ungewisser Herbst und Winter steht jetzt bevor, wenn Restaurantbesuche im Freien nicht mehr attraktiv sind und so etwas wie die wenig umweltfreundlichen Heizpilze eine Möglichkeit darstellen, die Menschen trotzdem anzulocken. Der Branchenverband DEHOGA hat heute Zahlen und Ausblick präsentiert. Sebastian Engelbrecht hat zugehört.
Fast 2/3 der Gastwirte in Deutschland, 62%, sehen sich durch die Corona-Krise in ihrer Existenz gefährdet. Bis Ende April waren 1 Million Beschäftigte in Kurzarbeit. Im ersten Halbjahr 2020 sank der Umsatz in der Branche um 39%. Diese Zahlen präsentierte der Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes DEHOGA, Guido Zöllig.
Wenn nicht innerhalb der nächsten 4-5 Monate eine neue Normalität eintritt, dann wird es sich möglicherweise nicht vermeiden lassen, dass der ein oder andere Unternehmer auch mit den in der Zwischenzeit erwirkten Hilfen und Sonderkrediten und neuen Krediten, die er aufgenommen hat, an die Grenze des Machbaren kommt und sein Unternehmen abschmelzen wird.
Abschmelzen bedeutet Mitarbeiter entlassen oder Insolvenz anmelden. Der Staat hilft, er zahlt Kurzarbeitergeld und Überbrückungshilfen und senkte die Mehrwertsteuer für Speisen auf 7%. Auch deshalb blieb eine Pleitewelle bislang aus. Ingrid Hartges, Hauptgeschäftsführerin des DEHOGA-Bundesverbandes, sieht sie dennoch kommen.
Ich denke, mit Auslaufen jetzt der Sonderregelung, der Aussetzung der Insolvenzantragspflicht aufgrund von Zahlungsunfähigkeit, das läuft ja per 30.09. aus, wird die dramatische Folge der ganzen Covid-19-Verordnungsgebung und die Betroffenheit der Branche spürbar zu sehen sein.
Von der größten Krise des Gastgewerbes seit dem Zweiten Weltkrieg ist bei der DEHOGA die Rede. Auch in den Sommermonaten Juli und August lagen die Umsätze 42% unter dem Vorjahr, so das Ergebnis einer DEHOGA-Umfrage unter 5.600 Gastwirten und Hoteliers. Während Urlaubshotels und Ausflugsrestaurants nicht ganz so heftig von der Krise erfasst wurden, leiden Eigentümer und Angestellte von Bars, Kneipen und Restaurants in den Städten besonders stark unter der Krise. DEHOGA-Präsident Zöllig sieht allerdings auch Positives. Die Digitalisierung komme nun auch im Gastgewerbe schneller voran.
Per QR-Code kann man seine persönlichen Daten abscannen. Es sind neue Möglichkeiten der Bestellungsaufnahme, der Bestellung generell in den Betrieben eingeführt worden. In den Hotels ist das ganze Thema berührungsloses Zahlen, berührungsloses Reservieren, Einchecken, Auschecken auf der Tagesordnung.
Und mancher Gastwirt kam in der Krise auf neue Ideen. Zum Beispiel Peter Brune, Geschäftsführer des Parkhotels und Restaurants Schloss Anholt im Münsterland. Statt Essen am Tisch verkauft er Ausflugsgästen gut gefüllte Picknickkörbe.
Also wir haben uns Gedanken gemacht, natürlich, was ist jetzt in der Zeit eben passendes Produkt, was spricht die Gäste an, eben die noch ein bisschen vorsichtiger sind, die sich vielleicht noch nicht ins Restaurant trauen. Und dann haben wir gedacht, ist so ein Picknick eine ganz gute Variante noch. Und wir haben das eben ein bisschen aufwendiger eben auch gestaltet. Also es ist schon ein kleiner Ersatz für einen Restaurantbesuch.
Dankbar sind die Gastwirte den Kommunen, die ihnen zusätzliche Flächen im Freien für ihre Gäste zubilligen, ohne bürokratische Hürden. Und sie hoffen auf tolerante Klimaaktivistinnen, wenn sie im Herbst die Heizpilze auf die Terrasse stellen.
Sebastian Engelbrecht zur Lage des Gastgewerbes. Eigentlich sollte es beim heutigen Autogipfel, der am Abend im Kanzleramt stattfindet, vor allem um Zukunftsfragen wie die Digitalisierung und autonomes Fahren gehen. Doch in der Politik geht die Angst um vor einem Absturz der deutschen Schlüsselbranche mit 100.000 Beschäftigten. Daher wurde schon vor dem Gipfel viel Wirbel gemacht, aber Bundeskanzlerin Angela Merkel hat schon verlauten lassen, dass sie nicht davon ausgeht, dass es eine rasche Entscheidung über weitere Hilfen geben wird. Meine Kollegin Silke Hane, unsere Automobilexpertin in der Redaktion, ist jetzt hier im Studio. Frau Hane, ist es eigentlich gerechtfertigt, dass die Zukunft der Autoindustrie die Gemüter so sehr erhitzt?
Naja, egal wie man jetzt zur Branche oder auch einzelnen Unternehmen steht, soweit ist es richtig und wenig verwunderlich vielleicht die Aufregung, da die Branche eine bisher herausragende Rolle für die deutsche Volkswirtschaft tatsächlich spielt. Das hat auch das Institut der deutschen Wirtschaft ja gestern nochmal in einer Studie beziffert. 9,8% der Bruttowertschöpfung entfallen auf die Autobranche. Bruttowertschöpfung, das ist der Gesamtwert der erzeugten Waren und Dienstleistungen in einem Land minus Vorleistungen. Und knapp ein Zehntel dieses Werts geht eben auf die Autobranche zurück. Aber dieser Status ist gefährdet, nicht nur, aber auch durch die Corona-Krise. Dazu kommt natürlich der viel zitierte Strukturwandel, der zu hohen Investitionen führt. Gleichzeitig wollen die Firmen profitabel bleiben, ihren Investoren gerecht werden. Weshalb auch, aber nicht nur, das Institut der deutschen Wirtschaft eben auch mit einem Stellenabbau rechnet. Mit Folgen auch für andere Industrien wie Chemie- oder Metallindustrie. Ist ja logisch, die Lieferkette ist lang. Es geht also ein Stück weit bei dieser Debatte immer ums allgemeine Wohlstandsniveau.
Schauen wir doch mal auf die aktuellen Absatzzahlen. Wie fallen die denn momentan aus?
Nach wie vor sind die durchwachsen. Nach der Absenkung der Mehrwertsteuer hat der Absatz von Neuwagen zwar einen Sprung nach oben getan im Juli, aber im August ging es dann eben direkt wieder runter. 20% unter Vorjahresniveau lagen da die Neuzulassungen. Experten gehen übrigens davon aus, dass die Autohersteller daran eine Mitschuld tragen, denn die geben aktuell weniger Rabatte als normalerweise. Das hat das Forschungszentrum K aus Duisburg ermittelt. Das klingt erstmal unlogisch, in einer großen Krise nicht mit Rabatten seine Wagen loszuschlagen. K-Chef Ferdinand Dudenhöfer glaubt, dass die Autobauer die Absatzkrise nutzen, die ja eh da ist, um endlich von den üblichen möglicherweise sehr hohen Rabatten wegzukommen. Nach dem Motto, wenn der Absatz schon mal wegbricht, lieber umschwenken auf weniger Autos, kleinere Fabriken, dafür mehr Geld pro Auto verdienen in Zukunft. Angesichts gesättigter Märkte, zumindest in Europa, USA und in anderen Teilen der Welt, finde ich den Ansatz plausibel. Verbessert hat sich die Situation für die Händler, denn gefragter als sonst sind aktuell Gebrauchtwagen. Dramatisch sieht es hingegen für viele Zulieferer aus. Die konnten in der Vergangenheit oft keine Rücklagen bilden, auch weil die Autohersteller die Preise drückten. In einer VDA-Umfrage gaben denn auch 60% der befragten Zulieferer an, wegen Corona stärker Stellen abbauen zu wollen als ohnehin schon.
Ganz kurz noch, Bundesverkehrsminister Andrea Scheuer hat heute Morgen hier im Programm nochmal Kaufprämien für Verbrenner in die Diskussion gebracht. Machen die aus Ihrer Sicht Sinn?
Naja, also die 2 Milliarden im Konjunkturpaket, die in die Transformation der Autobranche fließen sollen, in die Verbrennertechnologie zu stecken, ist vielleicht nicht der Ansatz, für den es eigentlich gedacht war. Insofern, und auch Merkel ist ja dagegen, insofern gehe ich mal davon aus, dass es so weit nicht kommt. Auch Ökonomen kritisieren ja, dass damit dann eine alte Technologie unterstützt würde.
Unsere Automobilexpertin Silke Hane zum Autogipfel heute Abend im Bundeskanzleramt. Und dort dürfte momentan noch ein ganz anderes Thema oben auf der Agenda stehen, und zwar die russische Gaspipeline Nord Stream 2. Als Bundeskanzlerin Angela Merkel zum Ausdruck brachte, dass sie nicht mehr unbedingt an dem Projekt festhält, ist der Kurs des Rubel gegenüber dem Euro abgestürzt auf den tiefsten Stand seit 2016, und zwar bei über 90 Rubel. Wir haben in den letzten Tagen viel über die geopolitische Bedeutung der Nord Stream 2 Gaspipeline durch die Ostsee gesprochen. Wir wollen heute darauf blicken, wie wichtig dieses Projekt für die russische Volkswirtschaft ist. Kurz vor der Sendung habe ich das getan mit unserer langjährigen Russland-Korrespondentin Gesine Dornblüt. Und meine erste Frage, wenn wir gerade auch den Rubelkurs in Betracht ziehen, was steht für Russland wirtschaftlich auf dem Spiel?
Nord Stream 2 ist für Russland ein strategisches Projekt. Der russische Staatskonzern Gazprom ist Alleineigentümer. Er hat enorme Summen investiert. Die Gesamtkosten betragen rund 9,5 Milliarden Euro. Die Hälfte davon wird von 5 europäischen Konzernen übernommen. Und man hat diese enorme Summe investiert im Vertrauen darauf, das Projekt langfristig über umfangreiche Gaslieferungen nach Europa refinanzieren zu können. Es geht da wirklich um riesige Vorkommen, und zwar im Norden Russlands, die teilweise erst jetzt erschlossen werden. Dementsprechend hat der russische Energieminister Alexander Nowak gestern auch nochmal unterstrichen, Nord Stream 2 werde umgesetzt, es sei ein langfristiges Projekt und zwar auf viele Jahrzehnte angelegt. Wenn nun aber Nord Stream 2 nicht kommt, dann entfällt somit ein wichtiger Antrieb für die Erschließung dieser neuen Vorkommen. Denn die alternativen Transportrouten wären eindeutig teurer, die Kosten würden steigen, die Rentabilität sinken. Transport ist generell ein wichtiger Kostenfaktor. Er lag bei Nord Stream 1, der bereits bestehenden Röhre, in diesem Sommer bei etwa 25 US-Dollar pro 1000 Kubikmeter. Der Gaspreis war ja in diesem Sommer recht niedrig, bei circa 80 bis 100 US-Dollar. Und da machen dann die Transportkosten ein Viertel bis ein Drittel des Verkaufserlöses aus. Nord Stream 1 ist im Besitz von Gazprom, Nord Stream 2 wird es auch sein. Der Konzern würde sich dann selbst die Transportgebühren zahlen. Fiele das weg, dann müsste man neu mit der Ukraine verhandeln über den Transit. Das wäre mit Sicherheit schwierig und die Gebühren für den Transport wären möglicherweise höher.
Wie abhängig ist denn Russland vom Gasverkauf?
Die Einnahmen aus Rohstoffexporten machen den Löwenanteil des russischen Haushalts aus. In den vergangenen Jahren waren das rund 40% auf der Habenseite. Im ersten Halbjahr 2020 sind diese Einnahmen gewaltig gesunken auf nur noch rund 30% des Haushalts. Der Grund sind vor allem die Corona-Pandemie und die gesunkene Nachfrage, auch der gesunkene Öl- und Gaspreis. Insgesamt sind die Einnahmen aus Ölexporten höher als die aus den Gasexporten. Aber vom gesamten Warenexport nach Europa aus Russland macht das Gas 11 bis 12% aus. Das war zumindest 2019 so.
Jetzt ist ja Deutschland nicht der einzige Abnehmer von Gas aus Russland. Es gibt ja auch noch weitere Länder. Welchen Stellenwert hat denn jetzt Deutschland oder auch generell Europa eben als Abnehmer von russischem Gas? Gibt es da Konkurrenz, zum Beispiel aus China?
Europa ist der größte Importeur von russischem Gas und wiederum ein Viertel davon, von der nach Europa exportierten Gasmenge, fließt nach Deutschland. Das sind rund 50 Milliarden Kubikmeter. Weitere große Kunden in der EU sind Italien, Österreich, Polen und Frankreich. Und China, dessen Rolle ja gern hervorgehoben wird als künftiger Konkurrent zur EU, auch um russische Energielieferungen. China importiert bisher nur sehr kleine Mengen. Dies Jahr werden Experten zufolge höchstens rund 4 Milliarden Kubikmeter geliefert, also nicht mal ein Zehntel dessen, was Deutschland abnimmt.
Könnte das dann eventuell auch noch mehr werden, perspektivisch?
Das kann auf jeden Fall in der Zukunft mehr werden. Die Lieferungen, die Leitungen nach China, die sind ja gerade erst gelegt. Insofern stehen diese Lieferungen erst am Anfang.
Es werden ja jetzt auch Szenarien an die Wand gemalt, dass der Gaspreis stark steigen könnte, wenn Nord Stream 2 nicht oder vorerst nicht kommen sollte. Wie ist denn die Einschätzung? Welche Auswirkungen hätte es denn tatsächlich auf den Preis?
Da gibt es auch in der russischen Presse unterschiedliche Berichte. Da liest man auch viel über möglicherweise steigende Gaspreise. Auch Gazprom hat so etwas veröffentlicht. Sergei Kapitonow leitet das Zentrum für Energiewirtschaft an der Moscow School of Management in Skolkovo. Und er verweist darauf, dass der Gaspreis ja von vielen Faktoren abhänge, unter anderem auch von der Preisentwicklung auf dem amerikanischen Markt für Flüssiggas, aber auch von der Nachfrage in der EU. Kapitonow sagt, der europäische Gasmarkt sei extrem flexibel und dementsprechend sei keine seriöse Prognose darüber überhaupt möglich, wie sich der Gaspreis durch einen möglichen Wegfall von Nord Stream 2 entwickeln könnte.
Gesine Dornblö zur Frage, wie wichtig Nord Stream 2 für die russische Volkswirtschaft ist. Die Hartz-IV-Sätze sollen zum Januar stärker steigen als zunächst geplant. Das hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales heute bestätigt. Cecilia Reible mit den Einzelheiten.
14 Euro mehr im Monat als jetzt soll ein alleinstehender Erwachsener ab Januar bekommen. Der Hartz-IV-Regelsatz steigt damit auf 446 Euro. Das sind 7 Euro mehr als noch im August von der Bundesregierung angegeben. Auch für kleine Kinder und Jugendliche in Hartz-IV-Bedarfsgemeinschaften gibt es im kommenden Jahr mehr Geld. 14- bis 17-Jährige bekommen künftig 373 Euro monatlich. Das sind 45 Euro mehr als jetzt. Für Kinder bis 5 Jahre soll es ab dem kommenden Jahr 283 Euro geben, eine Erhöhung um 33 Euro. Grund für die Anhebung sind die gestiegenen Preise und Löhne. Die Hartz-IV-Regelsätze werden alle 5 Jahre neu festgesetzt, wenn eine neue sogenannte Einkommens- und Verbrauchsstichprobe vorliegt. Zusätzlich werden sie jedes Jahr an die Lohn- und Preisentwicklung angepasst. Dazu gab es aber noch keine aktuellen Zahlen, als das Bundeskabinett Mitte August die Erhöhung auf den Weg gebracht hatte. Nun liegen die Daten vollständig vor. Die Änderungen werden bei den Beratungen im Bundestag in den Gesetzentwurf eingearbeitet. Bundestag und Bundesrat müssen der geplanten Erhöhung noch zustimmen. Dann kann die Anhebung der Regelsätze zum 1. Januar in Kraft treten.
Cecilia Reible war das. Und jetzt schauen wir auf das heutige Börsengeschehen zusammen mit unserem Börsenreporter Samir Ibrahim. Herr Ibrahim, wir haben über den Autogipfel schon in der Sendung gesprochen. Wie stehen denn eigentlich aktuell die Autowerte da?
Relativ gut. Die verbuchen den zweiten Tag in Folge Gewinne. Man setzt hier schlicht und ergreifend auf eine Einigung am Ende in Sachen Hilfe, trotz des Widerstands, über den Sie auch schon berichtet haben. Frau Merkel hat ja auch schon gesagt, heute gibt es keine Entscheidung. Es wird aber wohl eine Arbeitsgruppe werden. Darauf setzt man eben auch so ein bisschen, dass man sich in dieser Arbeitsgruppe am Ende auf irgendeine Lösung, wie auch immer geartet, einigt. In jedem Fall wird es vermutlich Geld geben. Und das treibt eben die Aktien von Daimler, BMW und VW an. Zwischen 1 und 1,5% liegen sie zu.
Der Lufthansa drohen noch größere Einschnitte als schon befürchtet. Was heißt das genau?
Das werden Einsparungen sein und dazu gehört eben möglicherweise, dass die Flotte weiter verkleinert werden soll. Das ist eine nicht so schöne Nachricht, sonst sind Einsparungen an der Börse ja immer sehr gerne gesehen, in diesem Fall eher nein. Die Aktie verliert 2%, dem Unternehmen könnte es eben schlechter ergehen als gedacht, reißt auch andere Unternehmen mit, der Ausrüster MTU beispielsweise oder Airbus, beide mit Verlusten. Auch EasyJet hat ja angekündigt, weniger Flüge anzubieten, Grund hier die Corona-Auflagen.
Zum Börsenstart an der Wall Street ging der Ausverkauf von Technologiewerten weiter. Was steckt da dahinter?
Ja, hier sind diese ehemaligen Krisengewinner hochgelobt, möglicherweise überkauft, wie man so schön sagt. Also die Aktien sind einfach zu hoch bewertet. Jetzt kam auch noch Donald Trump, der will die US-Wirtschaft, also gerade die Tech-Branche, vom Geschäft mit China entkoppeln. Weiß keiner so genau, was das heißt, aber es reicht eben für genügend Unsicherheit. China ist für die Technologiebranche ein wichtiger Partner, hat auch Auswirkungen bis hin zu deutschen Unternehmen gehabt. Das Ganze Infineon beispielsweise mit einem Minus von 2%.
Ja, welche Auswirkungen hat das auf den DAX?
Ja, der heute im Minus 12.984 Punkte, stehen hier gerade auf der Uhr, über 200 Punkte hatte der DAX zwischendurch verloren. Jetzt das Minus ein bisschen eingegrenzt, aber für 0,9% reicht es immer noch.
Und zum Schluss Euro, Rente und Gold.
Rentenumlaufrendite in minus 0,48%. Der Goldpreis fällt auf 1.925 Dollar je Feinunze und der Euro fällt ebenfalls auf 1,1785
Dollar. Samir Ibrahim vom Frankfurter Börsenparkett, ganz herzlichen Dank. Das war Wirtschaft und Gesellschaft mit Jessica Stumberg. Gleich geht es ja weiter mit Kultur heute und Karin Fischer. Und ein Thema ist die Frankfurter Buchmesse ohne Messestände. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.